Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Über 5000 Seiten umfasst bekanntlich der Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit des französischen Romanciers Marcel Proust. Was für ein gigantisches Werk. Der israelische Historiker Saul Friedländer hat es nun in seinem Essay Proustlesen einer kritischen Analyse unterzogen. Da geht es um zwei Aspekte, Judentum und Homosexualität. Dazu kommen wir später. Zuvor diese traurige Nachricht. Am Freitag verstarb die Lyrikerin Barbara Köhler im Alter von nur 61 Jahren nach schwerer Krankheit. Und damit ist eine wichtige Stimme der deutschsprachigen Wortkunst verstummt. Barbara Köhler, 1959 im sächsischen Burgstädt geboren, hatte in der DDR am Literaturinstitut Johannes R. Becher studiert. 1994 siedelte sie nach Duisburg über. Köhlers Gesamtwerk, das Lyrik, Prosa, Essay, Installationskunst, Fotografie und Übersetzung umfasst, wurde mit vielen wichtigen Auszeichnungen bedacht, unter anderem 2016 mit dem Peter-Huchel-Preis. Ich habe mit unserem Kritiker und Lyrikexperten Michael Braun gesprochen und ihn zuerst nach der DDR-Prägung von Barbara Köhlers Werk gefragt.
Das erste Gedichtbuch spricht von Erfahrungen im moribunden Sozialismus der späten DDR-Zeit. Das gibt es, dort gibt es ein ganz berühmtes Gedicht auch von ihr. Die späteren Gedichtbände, vor allem die nach 1999 erschienenen Bücher, zeigen diese Prägung oder diese Erfahrung der späten DDR nicht mehr. Da geht es vorwiegend um ihre zentrale Passion, um ihr zentrales Thema, Auseinandersetzung mit den Grenzen der Sprache in Anlehnung an Ludwig Wittgenstein. Aber nur im ersten Buch, Deutsches Roulette hieß das damals, 1991, ist diese DDR-Erfahrung spürbar. Von dem ersten und vielleicht noch dem zweiten Buch, das Blue Box heißt, zu den späteren Bänden. Da vollzieht sich so eine Art Linguistik-Turn, so eine linguistische Wende ihrer Poesie.
Wenn wir jetzt noch einen Moment bei den Motiven bleiben, in diesem von uns erwähnten Band Deutsches Roulette, da kreist ja Barbara Köhler um, ich sag mal so, Geschlechter, Sprache, Geschichte. Also die Geschlechterthematik war bei Barbara Köhler eine durchgehende Komponente, wie auch das Geschichtsbewusstsein, habe ich das Gefühl.
Das Geschichtsbewusstsein und die Auseinandersetzung mit dem Ort weiblicher Subjektivität, mit dem weiblichen Sprechen, den Bedingungen weiblichen Sprechens, das ist in der Tat ihr zentrales Thema, das vielleicht, kann man sagen, in ihrem Hauptwerk, ich spreche jetzt mal kühnerweise von Hauptwerk, in dem Buch Niemands Frau, Gesänge zur Odyssee hieß das, 2007 erschienen, und dort versucht sie gewissermaßen in einer Art Gegengeschichte des homerischen Mythos aufzuzeigen, welche Akteure es nämlich sonst noch gibt außerhalb des sagenhaften Odysseus, Kirke, Nausikaa, Skylla, Kalypso, Penelope vor allem. Hier wird einfach aufgezeigt, ich schreibe hier eine Gegengeschichte aus der Perspektive weiblicher Subjektivität.
Das heißt, dass sie die altgriechische Odyssee nochmal so neu befragte, ja, aus weiblicher Perspektive.
Ja. Ganz genau wird hier der Erfahrung entgegengearbeitet, dass, wie sie, wie Barbara Köhler im Nachwort zu ihrem Gesängen geschrieben hat, dass Frauen nämlich sang- und klanglos verschwunden sind bisher in dieser Art von antiken Mythologie. Und sie ja gräbt quasi die alte Materie dieses Mythos jetzt um und bringt eben das zum Vorschein, was vorher mehr oder weniger verdrängt worden war, nämlich weibliche Akteure.
Michael Braun, Barbara Köhler kann man als hochreflektierte Lyrikerin bezeichnen, was sich ja ihren Gedichten eingeschrieben hat. Was für ein Ort war das Gedicht für Barbara Köhler? Also was wollte sie an diesem Ort ästhetisch verwirklichen?
Ich verweise da gern auf das Auftaktgedicht ihres zweiten Gedichtbuchs Blue Box. Und da gibt es nun die schöne Formel: Ich rede mit der Sprache. Manchmal antwortet sie, manchmal antwortet auch jemand anders. Das heißt, was Barbara Köhler leidenschaftlich ihr literarisches Leben lang betrieben hat, war eine obsessive Reflexion auf die Möglichkeiten und Grenzen der Sprache. Vokabeln, Fabeln, so heißt eine kleine Formel aus ihrem Buch Neufundland. Und das meint einfach, Es geht darum, akribisch den einzelnen Wörtern und Vokabeln auf den Grund zu gehen, die Herkunftsgeschichte aller Wörter und ihren Klangspuren folgen, sie aufspüren, aus den Kontexten unseres bewusstlosen Sprechens lösen und die Stereotypien entfernen. Das ist einfach auf oft wunderbare Weise und faszinierende Weise von ihr vollzogen worden in ihren Büchern. Und sie ist einfach und war eine poetische Sprachforscherin von ganz großem Rang, die als wichtige, wirklich bedeutende Stimme der deutschsprachigen Dichtung fehlen wird.
Auch nicht ganz einfach zu erschließen, die Lyrik von Barbara Köhler. Hätten Sie noch mal ein Beispiel für uns, das wir hören könnten?
Ich gebe Ihnen gern ein Beispiel. Ich möchte einfach jenes frühe Gedicht Rondo Allemagne, die erste Strophe mal zitieren. Einfach aus dem Grund, weil dieses Gedicht, das vor 30 Jahren entstanden ist, als Beispielgedicht, als exemplarisches Gedicht der Wendezeit in sehr vielen, in fast allen mir bekannten Lyrikanthologien eben zur Lyrik der Gegenwart oder auch in Lesebüchern immer wieder auftaucht. Das Gedicht heißt eben Rondo Allemagne und es beginnt so. Ich harre aus im Land und geh ihm fremd mit einer Liebe, die mich über Grenzen treibt, zwischen den Himmeln sehe jeder, wo er bleibt. Ich harre aus im Land und geh ihm fremd. Entfremdungsprozesse also. Zwischen Subjektsprache, zwischen Subjekt und Heimatland werden hier auf unglaublich prägnante Weise formuliert.
Michael Braun, jetzt müssen wir noch was anderes ansprechen. Und zwar, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat Barbara Köhler seit ungefähr 1996 so immer wieder die Schnittstelle von Literatur, bildender Kunst und Performance gesucht. Und es ist sicherlich nicht zufällig, dass sie 2012 an der Universität Bonn als zweite Lyrikerin die Thomas-Kling-Poetik-Dozentur innehatte. Was verband sie denn mit der Lyrik dieses leider auch früh verstorbenen Dichters Thomas Kling?
Vielleicht eine weitere zentrale poetische Formel von Barbara Köhler lautet ja, im Mundraum, im Sprachraum sind wir Gefangene. Und wir müssen quasi die Funktionsweisen dieser Gefangenschaft, dieses Gefängnissprache erstmal genau erforschen als Sprachforscher, als besessene Erkunder der Wörter. Und das verbindet sie natürlich, dieses eminente Hinschauen auf das Wahrnehmungsinstrument Sprache, gewissermaßen in spracharchäologischer Manier auf die Sprache zu schauen, das verbindet sie eben mit Thomas Kling, der mit genau dieser Leidenschaft ja auch charakterisiert war, das spracharchäologische Aufgraben von Sprachsystemen.
Wie auch die Performance. Allerdings, das müssten wir vielleicht auch noch erwähnen, da ist ja Barbara Köhler sehr breit aufgestellt. Auch die Fotografie spielte eine Rolle in ihren Lyrikbänden. Zum Beispiel in Istanbul zusehends, Gedichte Lichtbilder heißt dieser Band.
Ganz genau. Also genau dieser ja auch mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnete Band ist Istanbul zusehends. Hat ja eine Art Parallelbewegung. Es sind ja, glaube ich, 25 Gedichte, denen ebenso viele Fotografien zur Seite gestellt sind und die dann auch von einem großartigen Essay quasi flankiert sind. Das zeigt ja auch das Intermediale ihrer Arbeit, die Grenzüberschreitung zwischen den Gattungen, zwischen Gedicht und Fotografie, auch zwischen Poesie und Prosa und immer wieder inzwischen diesen Gattungen, auch die Gattungen aufsprengend, bewegt sich Barbara Köhler hindurch und genau dieses Medium Fotografie ist ihr auch extrem wichtig gewesen, genauso wie ihr wichtig gewesen ist, die Stimme hörbar, fühlbar zu machen bei der Präsentation von Poesie.
Michael Braun zum Werk von Barbara Köhler. Die Lyrikerin starb am vergangenen Freitag im Alter von 61 Jahren an einer Krebserkrankung. Barbara Köhlers lyrische und essayistische Werke erscheinen unter anderem bei den Verlagen Surkamp, Dörlemann und Lilienfeld, zuletzt vor allem in der Edition Korrespondenzen. Saul Friedländer, 1932 in Prag geboren, floh 1938 mit seinen Eltern vor der nationalsozialistischen Verfolgung nach Frankreich. Ihren Sohn konnten die Eltern 1942 noch in einem Kloster unterbringen, bevor sie selbst deportiert und schließlich ermordet wurden. Saul Friedländer siedelte 1948 nach Israel über und avancierte zu einem der weltweit bekanntesten Holocaust-Forscher. Nun hat der 88-Jährige einen neuen Essay vorgelegt. Proust lesen, so der Titel. was sich zunächst nach entspannter Lektüre anhört, entpuppt sich als eine eher angespannte Auseinandersetzung mit dem französischen Schriftsteller und seinem Hauptwerk, Näheres von Ruthard Stäblein.
Saul Friedländer wurde als Überlebender und Historiker des Holocaust in seiner Anfangszeit von Zunftkollegen angegriffen, da er, so der Vorwurf, angesichts seiner eigenen Geschichte die Vernichtung der europäischen Juden nicht objektiv analysieren könne. In seinen umfangreichen Studien über das Dritte Reich und die Juden wollte Friedländer allerdings bewusst nicht verbergen, mit welcher Fassungslosigkeit er die Dokumente über die Judenvernichtung studiert hatte. Die subjektive Ergriffenheit, das innere Bedürfnis, persönlich Stellung zu nehmen, bildet auch den Ausgangspunkt seines Essays über Marcel Proust's Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Las ich den Roman nicht immer wieder? Weil er einem inneren Bedürfnis entsprach, weil er auf etwas in meinem persönlichen Leben antwortete, das danach rief, sich in dieses Buch zu vertiefen. Einige Themen des Romans kamen meinem eigenen jahrzehntelangen Nachsinnen, vor allem über Identität, sehr nahe.
Um Identität kreist nun auch sein aktueller Essay zu Proust. Friedländer fragt: Bekennt sich Proust zu seiner Identität als Jude und als Homosexueller in seinem Leben und in seinem Werk? In seinem Hauptwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit gibt Marcel Proust bekanntlich seinem Erzähler den eigenen Vornamen Marcel. Im Roman beschreibt Marcel, wie er Schriftsteller wird. In seiner Kindheit in Combray geht er noch in die Kirche. Als Erwachsener besucht er die mondänen Pariser Salons, bis er nur noch die Kunst anbetet und seinen Roman schreiben kann. Marcel liebt junge Mädchen, die Lesben sind, und er beobachtet Männer wie den Baron de Charlus, die schwul sind. Aber beide nennt Marcel Invertierte von Sodom und Gomorra, nach dem biblischen Ort für die Verdammnis der gleichgeschlechtlichen Liebe. Da im Text des Romans der alternde homosexuelle Baron de Charlus mit ockergelben Flecken, geschminktem Gesicht, weiblich betonter Brust und stark ausgebildetem Hinterteil ausgestattet wird, vermutet Friedländer darin eine Verhöhnung von Charlus in der Sprache des Hasses. Geschuldet sei dies der Anpassung des Autors Proust an das konventionelle Publikum seiner Zeit. Proust habe seine Leser nicht abstoßen, sondern beschwichtigen und besänftigen wollen. Nur getarnt, versteckt, indirekt bekennten sich Autor und Erzähler zu ihrer Homosexualität. Noch entschiedener geht Friedländer mit Marcel Prousts Haltung zum Judentum ins Gericht. Er begrüßt zwar das Engagement, mit dem sich Proust zu seiner Zeit für den jüdischen Artilleriehauptmann Dreyfus einsetzte, der zu Unrecht wegen Verrats an die Deutschen verurteilt worden war. In Prousts Romanweg aber findet Friedländer Stellen, die angeblich beweisen, dass Proust den Antisemitismus seiner Zeit bedient habe. Besonders abstoßend wirkt auf Friedländer ein Vergleich, in dem der Jude Block und Kamerad des katholischen Erzählers Marcel gleich zweimal mit einem Schakal gleichgesetzt wird.
Und dennoch geht der Erzähler, nachdem er diese widerwärtigen Beleidigungen hingeschleudert hat, wieder zu beinahe wohlwollenden Bemerkungen über seinen jüdischen Jugendfreund über, als wäre die Hyäne nie erwähnt worden.
Solche und andere Herabsetzungen von Block als itzig und Wanze machen Friedländer fassungslos. Proust wird für ihn zur Wunde. Man kann indessen das Werk von Proust auch ganz anders lesen, wie etwa aktuell der bedeutende französische Literaturhistoriker Antoine Compagnon. Dieser zeigt, wie Proust in den 1920er Jahren von jüngeren französischen Juden und Zionisten gelesen wurde. Aus dieser Sicht wäre Block die Karikatur eines assimilierten Juden, der um jeden Preis in die höhere französische Gesellschaft aufsteigen will, deshalb sein Jüdischsein verleugnet, es aber dadurch umso deutlicher verrät. Zudem sei der Stil von Proust geradezu rabbinisch, meint Compagnon, mit komplizierten Satzstrukturen und mehreren Sinnstufen, eben wie im Talmud. Aber gerade auf Stilfragen lässt sich Friedländer in seinem Proust-Buch überhaupt nicht ein. Eine Schwäche, die seine Fehleinschätzungen offenbaren. Zum Beispiel glaubt Friedländer, eine antisemitische Äußerung im Frühwerk von Proust sei ein Zitat von Flaubert. In Wahrheit handelt es sich um ein Pastiche, eine literarische Verfahrensweise, mit der Proust den Stil seiner Vorbilder imitierte und ironisierte. Ein Beispiel.
Alle Juden haben eine Hakennase, eine außergewöhnliche Intelligenz, eine gemeine, nur nach Gewinn strebende Seele. Ihre Frauen dagegen sind etwas weich.
Hier karikiert Proust einen Allgemeinplatz à la Flauberts, Bouvard und Pécuchet und liefert so eine anti-antisemitische Attacke auf den damaligen Judenhasser Trumont. Ein Pastiche hält Friedländer also für ein Zitat. Und an anderer Stelle fasst er wiederum ein Zitat als wörtliche Rede auf. Wenn etwa die Mutter des Erzählers Marcel im französischen Provinznest von Combray das deutsche Wort Empfindelei gegen das deutsche Wort Empfindung setzt. Friedländer führt das auf die echte Identität der Mutter von Proust zurück, Jeanne Proust, geborene Weil. Aufgrund ihrer jüdisch-elsässischen Herkunft aus großbürgerlichem Haus sei die Mutter von Proust gebildet und weltgewandt gewesen. In Wahrheit aber hat Marcel Proust die deutschen Ausdrücke nicht von seiner realen Mutter gehört, sondern im Briefwechsel von Mendelssohn Bartholdy nachgelesen. Er hat sie der katholischen Mutter im Roman nur in den Mund gelegt. Friedländer nimmt alles wörtlich und hat keine Empfindung für Übertragungen und Übertreibungen, für mehrere Sinnstufen. Im Essay von Saul Friedländer bietet die Kenntnis von Empfindelei den Beweis für die Verkennung der jüdischen Identität von Prousts Mutter und somit auch seiner eigenen jüdischen Herkunft. In Wahrheit aber zeugt es von Friedländers Unkenntnis der kommentierten Ausgaben von Prousts Recherche. Am Ende seines Essays versucht Friedländer, seinen Proust vor der eigenen Verdammung zu retten, indem er die erhabene Schönheit seiner Bilder und Klänge bewundert. Und er fügt noch eine persönliche Note hinzu.
Ein tiefer Schmerz begleitet mich bis heute. Die Erinnerung an die niemals wiederkommende Mutter.
Als Saul Friedländer 2007 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, las er den letzten Brief seiner Mutter vom 28. August 1942 vor.
Meine große innige Bitte an Sie, gnädige Frau, ist nun, sich unseres Kindes anzunehmen und ihm bis zu Ende dieses furchtbaren Krieges Ihre Patronage angedeihen zu lassen. Wenn wir zugrunde gehen müssen, so haben wir das eine große Glück, unser geliebtes Kind gerettet zu wissen.
Der 9-jährige Saul sah seine Mutter nie wieder. Sie ist in Auschwitz verschollen. Friedländer kann Proust nicht verzeihen, dass der französische Schriftsteller in seinem Lebenswerk auf der Suche nach der verlorenen Zeit seine jüdische Mutter in eine engstirnige katholische Provinzlerin aus Combray verwandelte. Objektiv irrt Friedländer. Er hat zu wenig Verständnis für den Stil und die Technik von Proust, seine Parodien und Pirouetten, seine Überbietungen und Umkehrungen, seine Inversionen. Aber vielleicht muss man ihn angesichts seiner Biografie verstehen. Für Friedländer ist Proust und dessen literarisches Spiel mit der jüdischen Identität eine Zumutung, die ihm offensichtlich wenig Raum lässt für Differenzierung und genaue Lektüre.
Kritische Anmerkung von Ruthard Stäblein zu Saul Friedländers Essay Proust lesen. Erschienen ist der Text in der Übersetzung aus dem Englischen von Annabel Zettel bei CH Beck, 208 Seiten, 22 Euro. Kurz vor der Sendung erfuhren wir nun auch noch, dass der Schriftsteller und Lyriker Ludwig Fels tot ist. Er starb heute im Alter von 74 Jahren in seiner Wahlheimat Wien. 1973 erschien Anläufe, sein erster Gedichtband, geprägt von Fels früheren Erfahrungen im Prekariat als Hilfsarbeiter. Es folgten Romane und Theaterstücke, zumeist in seiner typischen, klaren Alltagssprache. Soweit unser Büchermarkt am Montag. Mehr zu Büchern heute Abend ab 19.15 Uhr in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.